Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Ein Konzert mit 150 Musikerinnen und Musikern, aber nicht wie üblich in einem Konzerthaus, sondern in einem Bahnhof. Das hat so stattgefunden vor ein paar Tagen in der tschechischen Hauptstadt in Prag. Allerdings nicht aus Spaß am Musizieren oder um den Reisenden eine Freude zu machen. Das Ganze war eine Protestaktion. In ganz Tschechien protestieren Musikerinnen und Musiker und mittlerweile auch KünstlerInnen aus anderen Kultursparten. Grund für ihre Proteste sind Sparpläne der tschechischen Regierung. Die hat fürs nächste Jahr nämlich drastische Einschnitte angekündigt in der öffentlichen Kulturförderung. Kilian Kirchgessner ist Korrespondent in Tschechien. Schauen wir vielleicht zuerst mal auf die konkreten Zahlen, Herr Kirchgessner. Wie viel weniger soll es denn geben für die Kultur?
Die Musiker beziehen sich dabei immer auf eine Zahl, die eigentlich ein Versprechen immer gewesen ist. 1% des Staatshaushaltes, so heißt das seit vielen Regierungen, geht in die Kultur. Geschaffen hat das bislang keine der Regierungen, auch wenn wir jahrelang zurückschauen. Zuletzt lagen die Ausgaben für den Kultursektor bei 0,75% statt dem 1%, also ein Viertel weniger. Im nächsten Jahr sollen sie nochmals schrumpfen auf dann 0,64%. Daran machen tatsächlich die Künstler jetzt ihren Protest fest. Sie sind ohnehin schon unterfinanziert, sagen sie. Und jetzt soll es nochmal eine Schippe weniger geben. Das ist das, warum sie auf die Straße gehen.
Und ist schon klar, welche Kulturinstitutionen von diesen Sparmaßnahmen betroffen sein werden?
Zunächst geht es bei den Plänen erstmal um das Budget des Kulturministeriums. Wie es dann verteilt wird und wo gespart wird, ob das Methode Rasenmäher wird oder gezielt einzelne Segmente nur betrifft, das steht noch nicht fest. Bemerkenswert ist, die Künstler, die jetzt protestieren, gehören zur, nennen wir es, verfassten Kultur. Das sind also festangestellte Schauspieler, festangestellte Orchestermusiker etc. in Institutionen, die überwiegend öffentlich getragen sind. Das sind also diejenigen, die es eigentlich schon besser haben als viele der freien Künstler, die sich von Projekt zu Projekt hangeln. Aber Tschechien hat generell ein Problem, wenn es um den öffentlichen Dienst und die Bezahlung geht. Das betrifft Lehrer genauso wie Verwaltungsbeamte und eben solche festangestellten Künstler. Die Lohnerhöhungen haben seit der politischen Wende, jetzt können wir 30 Jahre zurückschauen, nie wirklich Schritt gehalten mit den Erhöhungen in der Privatwirtschaft, sodass der öffentliche Dienst in Tschechien heute generell sehr schlecht bezahlte Arbeitsplätze bietet. Die Künstler sind aber wiederum diejenigen, die innerhalb dieser Schlusslichtgruppe ihrerseits am schlechtesten dran sind. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Einstiegsgehalt für einen Orchestermusiker liegt bei umgerechnet 1.000 Euro in Tschechien. Das ist also auch in diesem Land weit weniger als das Durchschnittsgehalt im Land. Und genau deshalb protestieren die Musiker. Die wissen, wenn das Budget sinkt, dann stehen ganze Institutionen auf der Kippe. Ganz zu schweigen davon, dass dann schon wieder kein Spielraum sein wird für Gehaltserhöhungen.
Vielleicht noch mal so ein bisschen zum Hintergrund. Welche Rolle spielt denn die öffentliche Kulturförderung in Tschechien insgesamt? Also ist das System ähnlich wie hier in Deutschland, wo ja sehr viel und sehr breit gefördert wird und wirklich viele Kulturinstitutionen angewiesen sind auf öffentliche Gelder?
Man kann tatsächlich ein ähnlich verzweigtes System hier in Tschechien sehen. Es ist auch hier so, dass es viele regionale Institutionen gibt. Tschechien ist ja generell ein sehr zentralistisches Land. In Prag, muss man sich vor Augen halten, leben fast 15% der Tschechen. Das heißt, es gibt überall im Land viele kleinere Städte mit irgendwo zwischen 50 und 100.000 Einwohnern. Und die sind wirklich gut ausgestattet mit Theatern, mit Orchestern und so weiter. Da ist die Struktur also tatsächlich durchaus vergleichbar mit Deutschland.
Der Protest gegen die Sparpläne ging zuerst von Musikerinnen und Musikern aus, haben wir gesagt. Mittlerweile haben sich aber auch andere Sparten angeschlossen. Was genau fordern die Kulturschaffenden, beziehungsweise welches Ziel verfolgen sie jetzt mit ihren Protesten?
Die Antwort mehr Geld wäre naheliegend, aber sie ist nicht hinreichend. Ich habe mit Teilnehmern an den Protesten gesprochen und was ich da gehört habe, ist unglaublich viel Frustration. Die fühlen sich einfach nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt. Ja, und jetzt bei dem Entwurf des neuen Kulturhaushaltes wurden nicht einmal ihre Standesorganisationen zur Diskussion eingeladen. Mir hat einer von den Musikern hinter vorgehaltener Hand gesagt, wir können ja verstehen, dass der Staat sparen muss. Das ist einfach jetzt die Zeit danach. Ja, wir wären auch bereit für Kompromisse, aber die Regierung will einfach nur diktieren und da sei keinerlei Gesprächsoffenheit, so hatten mir die Musiker gesagt. Es geht also nicht um konkrete Forderungen in Heller und Pfennig, sondern einfach nur um den Wunsch, nicht nur zum Spielball der Finanzpolitik zu werden.
Und wenn die Regierung jetzt tatsächlich ernst macht und die Sparmaßnahmen umsetzt, was denken Sie, was hätte das für Folgen? Wird es dann zu Schließungen kommen? Werden Konzerthäuser, werden Theater, Museen verschwinden?
Man muss sehen, dass es in Tschechien durchaus unterschiedlich gut ausgestattete Institutionen gibt. Es gibt die Flaggschiffe, das sind vor allem die in Prag und Brünn, den größten Städten Tschechiens, die gut ausgestattet sind, besser jedenfalls als die anderen. Die kleineren Bühnen eben in diesen regionalen Städten sind wesentlich abhängiger von öffentlicher Förderung. Und wenn da tatsächlich nur ein paar tausend Euro fehlen, da geht es nicht um große Summen, da reichen ein paar tausend Euro, die dann im Budget fehlen und dann noch die Strompreise steigen, dann wird es da tatsächlich knapp.
In Tschechien protestieren Künstlerinnen und Künstler gegen die Sparpläne der Regierung. Sie will im Kulturbereich kürzen. Kilian Kirchgessner, Korrespondent in Prag, vielen Dank. Der Künstler Lionel Feininger war nicht nur einer der wichtigsten Künstler der Moderne in Deutschland, er war auch leidenschaftlicher Rennradfahrer und das schon vor 100 Jahren. Damals machte Feininger lange Radtouren durch das Umland von Weimar. Da arbeitete er damals als Lehrer am Bauhaus. Auf seinen Touren kam Feininger durch viele kleine Orte und Gemeinden in der thüringischen Provinz. Und vieles von dem, was er unterwegs sah, hat er dann auch gemalt. Berühmt wurden zum Beispiel Feiningers Bilder der Dorfkirche von Gelmeroda. Und die sind jetzt in einer großen Lionel-Feininger-Ausstellung in Frankfurt am Main zu sehen, in der Schirnkunsthalle. Das große Versprechen der Ausstellung ist allerdings nicht nur, die bekannten Werke von Feininger zu zeigen, sondern den ganzen Feininger. Der war nämlich nicht nur Maler, sondern auch Fotograf, Karikaturist und Spielzeugerfinder. Christian Gampert hat Lionel Feininger neu entdeckt.
Im Treppenaufgang zur Ausstellung hängt ein Foto. Lionel Feininger am Strand, im Wind, irgendwas flattert in seiner Hand, wahrscheinlich ein Schirm. Und in seinem Regenmantel sieht er aus wie der fliegende Robert aus dem Struwwelpeter. Feininger ähnelt auf dem Foto auf sehr merkwürdige Weise diesen länglichen Figuren, die in seinen frühen Karikaturen vorkommen und später auch in seine Gemälde wanderten. Altmodische Gestalten aus dem 19. Jahrhundert in Gehrock und Hut, oft auch mit Zylinder, die sich in eine technikbestimmte, auf den Bildern prismatisch gebrochene Moderne verirrt haben. Auf Feiningers ersten Figurenbildern spielt offenbar auch der Albtraum eine Rolle und der ist durchaus politisch. Maskenhafte Charaktere strömen 1910 zum Aufruhr durch die Stadt, gesichtslose Passanten stehen auf den Boulevards und am Strand und in der Druckgrafik stürzen die Dörfer expressionistisch zusammen. Japanoide Farbflächen wie bei Toulouse-Lautrec bilden die Stadtlandschaft, die nun immer weiter zerlegt und aufgefächert wird. Man kann hier alle möglichen Einflüsse und Anleihen aufspüren, die Feininger selber immer heruntergespielt hat, den Kubismus natürlich, die strenge Technik des Bauhauses, an dem er Lehrer war. Wenn man aber weitergeht zu den menschenleeren Architekturbildern und vor allem zu den Seestücken, auch den Zeichnungen, sieht man auf einmal eine romantische Seite dieses angeblich so kühlen Kopfes. Die Farbgebung der See, der Dünen, die atmosphärischen Spiegelungen erzeugen eine Art Innerlichkeit, die Caspar David Friedrich zumindest aufscheinen lässt und in der nebelhaften Auflösung an William Turner erinnert. Das sind aber nur ganz ferne Anklänge. Feininger ist immer als sehr eigene Figur zu erkennen. Aber dass der Architekturmaler, der aus den Türmen simpler Dorfkirchen Fanale der Moderne machte, sich auch eine zweite, romantische Seelenschicht bewahrte, das ist eine durchaus neue Erkenntnis aus dieser Ausstellung. Kuratorin Karin Pfeiffer.
Er sagt, ich bin einerseits konstruktiv veranlagt, sehr technisch, sehr sachlich. Und dann andererseits sagt er, ich bin zutiefst romantisch. Und ich glaube, dass das Werk diese zwei Seiten gut charakterisiert.
Natürlich sind die Bilder aus dem Dorf Gelmeroda Höhepunkt der Schau. Mit Zeichnungen und Holzschnitten tastete sich Feininger zu immer neuen malerischen Varianten eines Kirchturmmotivs. Fünf dieser ingeniösen Versuche sind in Frankfurt zu sehen, virtuos gestaffelt von schreiend leuchtendem Gelb bis zu kaltfahlem Blau, von der dynamisierten Verzerrung bis zu geometrischen Formen.
Seine kristallinen, prismatischen Architekturen werden oft mit Musik verglichen. Die Dissonanzen, die Harmonien, die Gleichzeitigkeit, das Rhythmische. Klar kann man da auch in ihrer Konstruiertheit an Bachsche Fugen denken.
Feininger war in seiner Vielseitigkeit sicher eine der größten Begabungen des 20. Jahrhunderts. Und das führt die Frankfurter Ausstellung nun begeistert vor. Sie zeigt die ausgeklügelten Fotos. Feininger fotografierte als Bauhauslehrer einsam kalte Winternächte in Dessau, die schon den Blick der Sachfotografie haben. Er designte Spielzeuge, Eisenbahnen, menschenähnliche Häuser aus Holz für seine Kinder. Die Serienproduktion wurde durch den Ersten Weltkrieg verhindert. Und er malte in den 1950er Jahren noch als greiser Emigrant sogenannte Ghosties, freundliche Gespenster, die das Leben als Spiel begreifen. Feiningers meist in den 1920er Jahren gemalte, spiegelnde Seebilder entfalten vor allem über die Farbgebung eine suggestive, musikalische Melancholie. Er nimmt das im amerikanischen Exil wieder auf und zeigt auch die nur angedeuteten Hochhaustürme von Manhattan in romantischem rosa Morgenlicht, als wären sie eigentlich die ostdeutschen Kirchtürme seiner Jugend. Dabei sind diese wenigen, immer gleichen Motive eigentlich Innenwelten, die dieser bescheiden gebliebene Alleskönner immer neu erkundete.
Christian Gampert über die große Lionel-Feininger-Ausstellung in der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt am Main, die dort ab heute zu sehen ist. Gar nicht weit von Weimar und von Gelmeroda, wo Lionel Feininger seine berühmt gewordenen Bilder gemalt hat, liegt der Wahlkreis 196. Das ist der Wahlkreis in Südthüringen, zu dem auch Sonneberg gehört, wo seit diesem Sommer die AfD den Landrat stellt, was wiederum eine Premiere ist in Deutschland. Der Wahlkreis 196 hat aber auch schon bei den letzten Bundestagswahlen viel Aufmerksamkeit bekommen. Damals kandidierte in diesem Wahlkreis für die CDU Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, heute Vorsitzender der Werteunion und wegen rechtspopulistischer Äußerungen umstritten. Der Wahlkampf vor diesen letzten Bundestagswahlen im Wahlkreis 196, der steht im Mittelpunkt eines neuen Dokumentarfilms, der jetzt in den Kinos zu sehen ist. Arena 196, so heißt der Film, und Henry Bernhardt hat ihn gesehen.
Der Film zeigt eine schmale Straße durch ein Dorf. Auto reiht sich ein Auto. 20.000 sind es am Tag, behauptet ein handgemaltes Plakat am Straßenrand. Die genervten Anwohner empfangen einen Politiker.
Wir haben 30 km/h und dann geht es mit 60 hier durch die Ortschaft. Es juckt keinen, weil auch die Politik und die Polizei wird nicht für ernst genommen. Und ich kann Ihnen schwören, nachts, Sonntag um 10, da kommen die Schmalkaldner, die fahren mit 80, 90 hier durch. Da haben wir die Hölle.
Der Politiker im kurzärmeligen weißen Hemd hört zu, mutmaßt, warum sich nichts ändert an den Verhältnissen.
Wahrscheinlich haben Sie trotz Ihrer Bemühungen den geringsten Widerstand geleistet und hatten die wenigste Lobby.
Gerald Ulrich sitzt für die FDP im Bundestag und will da auch bleiben.
Wenn ihr mal einen Sitzstreik hier macht,
schlägt er vor.
Und wenn ihr mal einen Sitzstreik hier macht, ich lasse mich auch mal mit wegtragen. Das muss einfach mal nach oben gepusht werden, was denn die Menschen dort mitmachen müssen.
Der FDP-Politiker, der sich auf den Straßen festklebt, ja.
Yvonne André ist gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang André Regisseurin des Films.
Ich vermute, auch bei den Veranstaltungen außerhalb von Südthüringen wird das ein Lacher werden.
Allein für diese Passage lohnt sich der Film Arena 196 schon. Die Filmemacher beweisen Geduld und Zurückhaltung, führen niemanden vor, schauen genau hin.
Anfangs sind einem vermutlich die Politiker am nächsten, die die eigene politische Haltung vertreten. Aber das gibt sich, wenn man ihnen nahe kommt. Das waren einfach freundliche Menschen, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen. Ich teile nicht alle deren Überzeugungen, aber darum ging es nicht. Es ging wirklich darum zu begreifen, wie vertritt jemand seine Ideen.
Sparsam geben kurze Einblendungen Fakten zur Hand. Ansonsten sprechen Wahlkämpfer, Bürger, Unternehmer. Der Film zeigt die enormen Mühen, politische Programme an die Wähler zu bringen. Ablehnung, Ignoranz, Frust, mit allem müssen Wahlkämpfer rechnen. Oder mit totalem Desinteresse.
Liebe Freunde der Freiheit, wir sind noch ein Stückchen weg von der absoluten Mehrheit, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber
Gerald Ulrich spricht auf einer bedrohlich schiefstehenden mobilen Bühne. Der langsame Kameraschwenk offenbart, dass außer FDP-Mitarbeitern und Journalisten höchstens 3 Leute zuhören.
Ich glaube, dass diese Wahl wirklich eine Richtungswahl auch für die ganze Zukunft von Deutschland ist. In welche Richtung werden wir gehen?
Und dann setzt auch noch das Mikrofon aus.
1, 2, 3, 4, 5. Strom ist weg. Einfach weg. Das muss jetzt wahrscheinlich der Anfang von einer missglückten Energiewende sein, denn wir jetzt hier keinen Strom mehr haben. Ich danke euch.
Ein zentraler Konflikt des Films ist die Kandidatur des Christdemokraten Hans-Georg Maaßen, der lokale Verbundenheit vorgibt.
Ich habe hier so manche Bratwurst gegessen oder Bratwurst.
der aber die Gemüter in Berlin stärker erregt als im Thüringer Wald. Noch während der Dreharbeiten startet der Berliner Kampagnenverein Camp Act einen Aufruf. Maaßens Gegner von Linken, SPD und Grünen sollten sich doch auf den aussichtsreichsten Kandidaten einigen, den unterstützen und die eigene Kandidatur zurückziehen. Das bringt Dynamik in den Film, denn es berührt die Fragen, wie mit Rechtspopulisten umgegangen werden soll und inwiefern unter Druck die üblichen demokratischen Spielregeln weiter gelten.
Also es macht was mit einem,
sagt der linke Kandidat Sandro Witt.
Wenn dann bei Twitter noch Nachrichten kommen, dass ich schuld bin, wenn die Nazis wieder das Land übernehmen, solche Nachrichten kriege ich gerade, weil ich Frank Ulrich nicht unterstütze, dann stimmt was nicht in dem Land, dann ist was kaputt.
Die Grüne Stefanie Erben ist enttäuscht von ihrer Parteispitze in Berlin.
Und wenn die Grünen seit Jahren um Anerkennung kämpfen und um politisch wahrgenommen zu werden, dann macht das die Arbeit von vielen Jahren kaputt, wenn man in dem Wahlkampf einfach freiwillig aussteigt.
Gerade an diesem Beispiel wird auch deutlich, dass die gemeinsten Angriffe nicht unbedingt vom politischen Gegner kommen müssen. Das zeigt der Film leise, ohne Behauptungen. Er lässt Politiker wie Bürger ausreden. Zeigt auch die tapferen Wahlkämpfer einer Kleinstpartei ohne reale Chancen. Und am Ende einen Sieger, der als Ex-Olympiasieger wohl wegen seiner Beliebtheit gewonnen hat. Denn für Politik interessiert sich der Sozialdemokrat Frank Ulrich, auch ausweislich dieses Films, nicht.
Fühlt sich tatsächlich an wie ein Olympiasieg.
Der Dokumentarfilm Arena 196, gesehen von unserem Landeskorrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard. Ein neues Theaterstück über AIDS und über Gentrifizierung. Das hatte die Berliner Volksbühne für gestern Abend angekündigt. HIV und Gentrifizierung, auf den ersten Blick zwei Themen, die weit voneinander entfernt scheinen. Laut Ankündigung der Volksbühne gibt es aber durchaus einen Zusammenhang. Nachdem in den 80er Jahren in New York viele schwule Männer an HIV gestorben sind, seien ihre Wohnungen an privilegierte Menschen aus den Vorstädten vermietet worden. Und so habe die AIDS-Krise die Gentrifizierung beschleunigt. Ursprünglich stammt diese These von der US-amerikanischen Aktivistin und Autorin Sarah Schulman, die dazu vor gut 10 Jahren ein Buch veröffentlicht hat. Und die Berliner Volksbühne, die wollte jetzt untersuchen, ob Schulmans These womöglich nicht nur für New York gilt, sondern auch für Berlin. Ob das aufgegangen ist, sagt uns Barbara Behrendt.
Sarah Schulman hat alles miterlebt, wie sich auf der Straße neben den Mülltonnen die Schallplattenkartons der eben Verstorbenen stapeln, während im Apartment des AIDS-Toten schon renoviert wird. Für das Zehnfache werden die Wohnungen dann an privilegierte Menschen aus den Vorstädten vermietet, die keine Ahnung haben, welchem Prozess sie hier gerade beiwohnen. Mit den Toten verschwindet in New York City, wofür die AIDS-AktivistInnen radikal gekämpft haben. Medizinische Hilfe, freie Lebensgestaltung, eine Umwälzung von Geschlechterrollen, Community-Verantwortung. Und die Schwulenszene wird konservativer. Wie konnte das passieren, fragt Schulman in einer zentralen Passage. Wie konnte die homosexuelle Befreiungsbewegung zu einer Gruppe von Paaren verkommen, die rassistisch und elitär privatisiert sind und bereit, ihr gesamtes Vermächtnis zu opfern, um zu heiraten? Diese Sätze fallen auch auf der Bühne, doch sie sind kaum zu verstehen. Es ist eine verhängnisvolle Entscheidung des Regisseurs Tilman Hecker, die komplexen Texte synchron vom schwulen Männerchor sprechen zu lassen. Denn im Chor sprechen ist eine Kunst. Selbst ein Top-Ensemble probt monatelang, um dabei verständlich zu klingen. Worum es geht, liest man also am besten parallel in den englischen Übertiteln. Doch hier erweist sich Heckers Konzept als unausgegorenes Potpourri. Neben Schulman werden an AIDS verstorbene Autoren wie Napoleon Seyfarth und Ronald M. Schernikau zitiert, und das titelgebende Heine-Gedicht »Mein süßes Lieb«. Es wird über den sogenannten Tuntenstreit bei der Berliner Pfingstdemo 1973 berichtet, einen schwulen Treffpunkt im Wald beschrieben, bis zuletzt das Sterben eines Freundes im Krankenhaus detailliert geschildert wird. Allerdings auch das im Chor und daher ohne emotionalen Tiefgang. Am stärksten sind die Szenen, in denen die Schauspielerin Christine Groß oder einer der drei Gastschauspieler allein eine Passage sprechen darf.
Und da verstand ich, dass ich, sobald AIDS auftauchte, es haben wollte. Dass ich in der Uni schon wusste, dass ich es haben würde, um zu sterben. Endlich! Dass das der Grund war, warum ich in eine Depression geraten war. Weil ich es am Ende haben würde. Um mich zu bestrafen.
Doch auch hier ist fürs Publikum nie klar, wer spricht. Wo befinden wir uns? In New York oder in Berlin? Schließlich sah die AIDS-Krise an beiden Orten deutlich unterschiedlich aus.
18 Jahre Leben mit AIDS. Ich schloss mit meinem Virus ein Abkommen. Wenn du mich nicht umbringst, so kannst wiederum du selbst dich in meinen Körpersäften einrichten. Aber wenn ich sterbe, so ist es letztlich auch dein eigener Tod.
Es ist mitnichten so, als würde sich Sarah Schulmans theorielastiges und zu Kurzschlüssen neigendes Buch für die Bühne eignen. Zumindest aber hat die Aktivistin einen klaren Fokus, den Zusammenhang zwischen AIDS und der Gentrifizierung New Yorks und jener in unseren Köpfen. Tilman Hecker dagegen verliert kaum ein Wort über die Gentrifizierung in Berlin in Bezug auf die Schwulenszene. Seine Textcollage ist ein Sammelsurium ohne Analyse. Derweil steht der schwule Chor auf der Bühne herum, stapft ohne Anlass über einen Holzsteg quer durchs Publikum und wird mit Hilfe von zwei großen Screens mit Aufzeichnungen und Live-Videos gedoppelt oder verdreifacht. Leider auch im Ton, was zu noch mehr Kakophonie führt. Von der Berliner Volksbühne dürfte man besseres Handwerk erwarten. Schade, denn all diese Menschen auf der Bühne, die Transfrau, der Mann im pinken Kleid, jener mit dem schicken Anzug, der mit dem großen Bauch unterm Unterhemd oder jener mit dem Lederriemen überm Oberkörper, sehen so aus, als hätten sie wichtige Geschichten über das schwule Leben und Sterben in Berlin zu erzählen, ihre eigenen Geschichten. Sie bleiben an diesem Abend ungehört.
Barbara Behrendt über Mein süßes Lieb, ein Theaterabend über Gentrifizierung und AIDS an der Berliner Volksbühne. Und auch die Kulturmeldungen beginnen heute mit einer Nachricht aus der Welt des Theaters. Hanna Rau.
Nach den Turbulenzen um die Absage an das Jedermann-Team bei den Salzburger Festspielen scheint die Neubesetzung im nächsten Jahr schon festzustehen. Medienberichten zufolge soll der ehemalige Burg- und bekannte Fernsehschauspieler Philipp Hochmeier die Rolle erneut übernehmen. 2018 sprang er bereits ersatzweise ein. Mit dem Stück vertraut ist Hochmeier aber noch länger. So hat er den Jedermann mit der Band Die Elektrohand Gottes aktualisiert und in ein Ein-Mann-Rockspektakel verwandelt. Bestätigt haben die Festspiele diese Personalie noch nicht. Und auch, dass der Kanadier Robert Carson Regie führen soll, ist bislang noch nicht offiziell. Vorwürfe sexueller Übergriffe beschäftigen dieser Tage das Theater Erfurt. Bei einer Pressekonferenz räumte Oberbürgermeister Andreas Bausewein heute ein, dass es aktuell und in der Vergangenheit zu Übergriffen auf Frauen gekommen sei.
Ich will es nochmal deutlich machen, dass ich sehr bestürzt war, als ich im Ende August erfahren habe, dass es im Theater offensichtlich zu sexuellen Übergriffen kam. Und unser Mitgefühl, mein Mitgefühl gilt selbstverständlich den Opfern dieser Übergriffe. Und wenn sich diese Sachverhalte verdichten und bestätigen sollten, wird es logischerweise für diejenigen, die Verantwortung dafür tragen, Konsequenzen geben.
Beschuldigt werden 6 männliche Mitarbeiter. Jetzt hat die Stadt eine Anwaltskanzlei beauftragt, die Vorwürfe zu untersuchen. Auch die Staatsanwaltschaft ist in den Ermittlungsvorgang eingebunden. Der Chefredakteur der renommierten Kunstzeitschrift Artforum, David Velasco, wurde aufgrund eines offenen Briefs zum Krieg im Nahen Osten entlassen. Der Brief war am 19. Oktober auf der Internetseite des Magazins erschienen. Darin wurde die Bombardierung des Gazastreifens durch Israel verurteilt, ohne die Terrorangriffe der Hamas zunächst auch nur zu erwähnen. Die Kündigung begründeten die Herausgeber damit, dass die Veröffentlichung gegen die Standards verstoße. Ähnlich argumentierte das Jüdische Museum Berlin heute mit Blick auf einen freiberuflichen Tourguide, den das Haus nicht mehr beschäftigen will. Der Guide führt das darauf zurück, dass er in Bezug auf das Westjordanland bei einer Führung von Apartheid gesprochen habe. In Konstanz haben die Proteste der Theaterszene Wirkung gezeigt. 20% wollte die Stadt bei der Kultur einsparen, nun sind es nur 5% geworden, wie der Gemeinderat gestern Abend beschlossen hat. Damit ist die drohende Schließung einer der 3 Bühnen des Theaters abgewendet und auch die Südwestdeutsche Philharmonie kann aufatmen. Eine Verkleinerung des Orchesters und Stellenstreichungen sind vom Tisch. Stattdessen muss die Philharmonie ab dem übernächsten Jahr 200.000 Euro zusätzlich erwirtschaften.
Hanna Rau, vielen Dank. Die Antisemitismusvorwürfe gegen Fridays for Future, um die geht's gleich unter anderem in den Informationen am Abend ab 10 nach 6. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.